Servus und grüße euch aus Wien zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Aschauer von Microsoft Österreich in Insights on Air, dem Gorelate Podcast über AI, Cloud Innovation und digitalen Fortschritt. So, ich muss schon ein bisschen auf meinen Spickzettel schauen. Wir haben schon über wahnsinnig viel gesprochen. Jetzt die Use-Case-Frage ist auch was wir sehr viel sehen, dieses Henne-Ei-Problem. Ah, ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht was, sagt mein Use-Case, und wir sagen dann als Partner, was wollt ihr eigentlich machen, und irgendwo muss man dann mit einem Workshop das ganze Thema aufbereiten. Wenn du jetzt sagst, der Kunde kommt auf dich zu mit einer konkreten Idee, also was brauchst du vom Kunden, um das Ganze einzuordnen hinsichtlich technischer Machbarkeit, wo du sagst, da fehlt es immer wieder. Wenn jetzt Kunden uns zuhören halt, die sagen, hey, ich habe Interesse, in meiner Firma stärker auf AI zu setzen, ich möchte das in die Businessprozesse reinholen, ich möchte meinen Kundenservice, mein Marketing, mein Sales Team entlasten. Was ist der erste Step, bevor man an dich oder an uns als Gorelate Partner herangeht für dich?
Also ich kann es jetzt natürlich nur aus dem Großkundenbereich beantworten, in dem ich arbeite, aber prinzipiell ist es so, dass das eigentlich schon ein mehrstufiger Prozess ist. Also jetzt seitens Microsoft ist der Prozess relativ standardisiert, also gibt es mehrere, aber da gibt es alles. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn man wirklich sagt, ich bin ein Großunternehmen und sage, ich möchte damit anfangen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht nur ein Team, eine Abteilung, sondern ich sage, ich bin in einer übergeordneten Management-Position und sage, verschiedene meine Bereiche, Divisionen, Business Units sollen da stärker draufsetzen. Dann ist es bei uns ganz stark so, dass wir mit den Kunden in unsere dedizierten Microsoft Briefing Centers fahren. Die gibt es in München, die gibt es in Redmond, in Seattle, und da wirklich mit den Produktgruppen von Microsoft ein standardisiertes Envisioning machen. Das heißt, das ist angepasst auf Industrie, das ist angepasst auf das Unternehmen, und da wird wirklich von den Produktgruppen, werden das Szenarien vorgestellt in diesen Briefings, die dauern mehrere Tage, welcher Mehrwert hier mit welchen Szenarien generiert werden könnte. Und was auch andere Kunden machen, ganz wichtig aus dem Umfeld. Mhm. Das ist die erste Ebene, wo man sagt, das ist eine Executive-Veranstaltung, dass man sozusagen dieses Umfeld schafft. Die nächste Ebene ist dann die sogenannten...
Vielleicht noch ganz kurz, zu diesem Meeting, dann habt ihr da einen Leitfaden, den ihr mit den Kunden schon vorab mitgebt, sagt, bitte bringt das und das mit, ja, oder macht euch über das
Das Gedanken? Wird normalerweise von den Kundenbetreuungsteams über mehrere Wochen oder Monate fast strukturiert. Also diese Veranstaltungen werden wirklich zugeschnitten aufs Unternehmen, auf die Situation, und auf der anderen Seite gibt es dann eben von der Microsoft-Seite standardisierte Durchführungen, standardisierte Formate. Das größte Format ist, wie gesagt, das Briefing in Redmond, das ist ein eigenes großes Gebäude, das heißt sogar so, Briefing Center, das nur für das ist. Also das ist dann die große Show sozusagen. Gibt es aber auch in München. Also jetzt, wir sind in Österreich, wir sind zusammen mit Deutschland, in München hat Microsoft ein großes Büro, ebenso mit einem Executive Briefing Center, mit eigenen Ressourcen, industriespezifisch, die nur dafür arbeiten. Okay. Was wir gern machen, ich bin ja im technischen Bereich, ist dann quasi eine Ebene darunter, oder nennen wir es eine Ebene darunter, sind die sogenannten MTC, Microsoft Technology Center Briefings. Da geht es wirklich darum, dass man sagt, wir haben einen Use Case für AI oder eine Reihe an Use Cases, und wir fahren gemeinsam, in dem Fall, das ist auch das Nächste in München, ins Technology Center in München, und mit den Architekten dort von Microsoft schauen wir uns an. Also wir sind ein Öl- und Gaskonzern. Was haben andere gemacht? Das ist unser Use Case. Wie könnten wir den mit eurem Gesamtportfolio umsetzen? Also das ist wirklich portfolioübergreifend normal. Und dann sind dort auch wirklich Use Cases zum Angreifen. Also da ist von der Dragon Medical Copilot Arztpraxis bis zum abgeschnittenen BMW mit Microsoft Azure Services bis zu den Industriemaschinen, steht dort alles live zum Anschauen, je nach Industrie. Und dann natürlich, also das sind quasi so die größeren Themen, aber dann, wenn es ins Konkrete geht, ist die Organisationseinheit, in der ich bin, die Specialist Team Unit, lösungsspezifisch verantwortlich, da wirklich mit dem Kunden zu arbeiten. Das heißt, was wir eigentlich tun dann ist, wenn wir runtergehen auf Use-Case-Ebene ist, uns das anschauen. Was wir sehr gerne machen, sind wirklich Live-Demonstrationen, aber nur eine gewisse Bandbreite natürlich, aber das wirklich live in den Systemen demonstrieren, wie könnte dieser Anwendungsfall ausschauen und dann, und da kommt ihr dann ins Spiel als Partner und dann mit dem Partner gemeinsam da ein Handover sozusagen oder eine Transition zu schaffen, dass man dann in MVP, Pilot, POC geht etc. Was dann hinten dran kommt, ist bei uns die sogenannte Customer Success Unit. Da gibt es wieder Architekten, die den Kunden dann rollierend begleiten. Aber an der Stelle auch der Hinweis, ich habe gesagt, wir haben natürlich begrenzte Bandbreite. Was wir seit einiger Zeit in dem Agentic AI-Bereich haben, sind quartalsweise Hackathons. Mhm. Und da seid ihr ja auch immer wieder dabei.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Genau,
haben das wir gute ist, Erfahrungen gemacht damit.
Ja, und wir auch. Also da haben wir wirklich jedes Quartal 8 bis 10 Teams von Großkunden mit Partnern gemeinsam an einem vorab abgestimmten Use Case 2 Tage im Microsoft-Büro gemeinsam hacken sozusagen, arbeiten und dann sich gegenseitig vorstellen. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht auf beiden Seiten. Man kommt in den Kontakt. Man sieht, was andere machen, das kann eine ganz andere Branche sein, aber vielleicht ein ähnlicher Use Case, und man sitzt 2 Tage zusammen, investiert die Zeit und ihr als Partner investiert eure Zeit und stellt eure Expertise zur Verfügung, die ja auch nicht gratis ist und dann auch nicht umsonst, also in dem Fall beim Hacker dann gratis ist, aber nicht umsonst.
So ist es.
Genau, gratis, aber nicht umsonst. Und das ist einmal, also für die Kunden, die dort waren, die Teams von den Kunden, die dort waren, haben unisono eigentlich gemeldet, dass das ein wichtiger, guter erster Schritt war, um es zu tun und nicht nur darüber zu reden.
Ja. Haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, und mit dem Kunden, wo wir ja damals bei euch waren, ist dann wirklich ein konkreter Use Case daraus entstanden, der auch live ist, wo wir dann auch gemeinsam mit euch eine schöne Referenz machen durften. Ich glaube, ich kann es eh sagen, mit der Energie Steiermark im Servicebereich. Wer Interesse hat, gerne mal reinschauen. Interessant, was ihr im Enterprise fahrt. Wir fahren eigentlich ein recht ähnliches Programm. Wir haben auf unserer Website einige Use Cases, die wir gemeinsam mit Kunden umsetzen, aus unterschiedlichen Dynamics, Umgebungen bzw. Businessfeldern, Sales, Marketing, Service und weitere gesammelt und gehen eigentlich den Fokus, dass wir in gezielten Workshop-Sessions gemeinsam das mit dem Kunden erarbeiten. Also von der Use-Case-Findung über die praktische Inbetriebnahme, ich glaube, das ist auch immer was ganz Wichtiges. Wir arbeiten da viel im Copilot-Studio, im Low-Code-Bereich mit den Kunden, dass einmal dieser erste Feel auch vom Kunden da ist, gemeinsam sich das den Use-Case quasi wachsen zu sehen, ja, auf einer relativ frühen Ebene. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, jetzt ist das Thema Copilot-Studio, habe ich nochmal angesprochen. Das ist auch ein Thema, was uns viel beschäftigt ist, Copilot Studio versus Azure AI Foundry. Wann brauche ich was?
Ja, das ist ein Dauerbrenner bei uns, wobei das Thema, also ja, ich weiß, dass dieses Versus existiert, aber das war nie als Versus gedacht. Also weder die Vision und Strategie dieser Plattformen ist auf Versus ausgelegt, noch die technischen Möglichkeiten. Das Copilot Studio ist in diesem Bereich Agentic AI von Microsoft gedacht als der zentrale Orchestrator. Was meine ich damit? Jetzt kann es sein, dass ich einen Use Case, ich sage diese Rechnungsverarbeitung, setze ich als Copilot Studio Agent um, funktioniert, passt. Der große Vorteil ist, wenn ich Copilot Studio verwende, setze ich auf die bestehende Governance der Power Plattform auf. Das heißt, welche Konnektoren sind erlaubt, Umgebungen und alles, was ich schon im Tenant habe oder nur erweitere. Und da bin ich quasi in einem Governance Framework, da bin ich sicher, da sind Security- und Governance-Lösungen hinterlegt und passt. Jetzt komme ich aber drauf, gut, wir haben da bei diesem Prozess haben wir vielleicht da ein analytisches Problem. Wir müssen einen Agent bauen, der im Zuge der Rechnungsverarbeitung irgendwelche furchtbar komplexen Analysen durchführt. Das ist was wir mit AI Foundry in Python auf den entsprechenden Frameworks entwickeln. Passt, dann lebt er dort. Jetzt haben wir aber die Herausforderung, das ist zwar oft extrem gut entwickelt und wir haben viele Kunden, die sehr, sehr gute Entwickler haben, .NET, Python etc. und mit den Frameworks gut arbeiten können, aber wenn ich da 5 Agents baue, dann möchte ich die ja nicht immer so als Säule bis zur UI rausbringen und eine Webanwendung bauen, sondern ich möchte die unter einem Dach haben und orchestrieren. Und da ist wieder das Copilot Studio da, weil Copilot Studio kann als Orchestrator gepromptet werden, dass es sagt, so, und in diesem Fall ja, bedienst du dich bei dem Agent aus der AI Foundry, der Analytics Agent, und nimmst die Ergebnisse machst du wieder im dritten Copilot Studio Agent etc. Das heißt, Copilot Studio und AI Foundry ergänzen sich. Und Copilot Studio wird immer mehr der zentrale, wirklich der zentrale Orchestrator. Also man kann sich das wirklich so, wenn ich einen Prozess habe, ist Copilot Studio mit seinen eingebauten Large Language Models der Teamleiter. Und wo auch immer dann die Spezialisten herkommen, auch aus Copilot Studio, aus der AI Foundry, beziehungsweise ganz neu, Copilot Studio unterstützt das neue Agent-to-Agent, A2A-Protokoll. Mhm. Das heißt, wenn ich mit anderen Frameworks entwickelt habe, oder auch MCP, das heißt Model Context Protocol, wenn ich Systeme habe, kann ich da alles einbinden und strukturiert über die Kanäle rausbringen. Und Kanal kann dann wieder alles sein, also vom Copilot über Teams, SharePoint oder, es ist ganz wichtig, wir haben vorher über Chatbots gesprochen, Copilot Studio deckt auch den Chatbot-Bereich ab. Das heißt, die Kanäle WhatsApp, Facebook, was auch immer, Webchat sind da drinnen.
Dynamics Business Applications.
Genau, ja.
Zum Beispiel auch, was wir aktuell umsetzen, so eine Art User-Hilfestellungsbot, den ich in Wahrheit in jede App einbinden kann, der den User quasi hilft, am Anfang einer neu entwickelten App durch die Prozesse durchzuleiten, ihnen die Informationen zu geben, um eine Datenmaske aufzuarbeiten. Ja. Das heißt, ja. Azure AI Procode, eigene Modellierung als Orchestrator immer wieder zurück in mein Copilot Studio.
Genau, ja. Also wie gesagt, da wo funktioniert es am besten, wo man Procode dort einsetzt, wo es nötig ist. Ich habe noch ganz oft einen Entwickler getroffen, der mir gesagt hat, ich habe zu wenig zu entwickeln. Mhm. Und ich gehe jetzt mal von mir selber aus, was mir immer am Nerv gegangen ist, ist, mir war egal, ob der Button grün, blau oder 10 Pixel hoch ist, ich wollte dahinter wirklich das, was verdient von mir entwickelt zu werden, entwickeln. Und genau das ist auch der Anspruch von Power Platform als Low-Code-Plattform. Bootstrapping wird da abgedeckt, Security, Governance, Compliance. Die algorithmische Komplexität kann ich kleinteilig in Azure mit den Services als Agent, als Microservice, wie immer zusammenbauen. Und beides zusammen ist dann besser. Und da ist die Vision auch vom nicht nur Copilot Studio, sondern die Vision generell von die Vision und der, nicht, es ist noch nicht nur eine Vision, sondern es ist eine Realität. Der Approach von Microsoft ist jetzt auch über diese Plattformen hinweg zu sagen, wir nehmen uns aus diesem. Es gibt ja aktuell, so wie es früher die Browser Wars waren, wo jeder einen Browser brauchte, gibt es ja aktuell die Model Wars, also ist Gemini besser oder GPT-5 oder in Claude oder sonst was. Mhm. Wir nehmen uns da ein bisschen raus und sagen, wir unterstützen diese Modelle. Ja, das heißt, wir können auf unsere, im Copilot Studio ist die Auswahl ein bisschen eingeschränkter, aber ich kann aus der AI Foundry über 1000 verschiedene Arten von Large Language Models deployen. Sicher, secure, im Enterprise-Kontext und zwar auch so, dass sie quasi den Anforderungen an ein Unternehmen im EU-Data-Boundary genügen etc. Das heißt, wir nehmen uns da ein bisschen raus und der Approach und die Vision ist wirklich, nimm das, was passt, also an Large-Language-Model etc. Das heißt, diese Öffnung und nicht unbedingt, wir haben ein Modell von Microsoft und dann haben wir 3 von OpenAI und die verwenden wir, sondern wir verwenden die besten sind sozusagen. Oder wir geben dem Kunden die Wahl, das auszuwählen. Und man sieht es im Copilot Studio aktuell, sind die Entropic-Modelle jetzt dazugekommen, die haben ganz andere Stärken. Also da sieht man auch wirklich einen Unterschied zu den GPT-Modellen, wenn man die in Copilot Studio verwendet.
Wie ist da die Erfahrung, dass im Enterprise-Bereich viele Kunden dann wirklich eine Bandbreite von unterschiedlichen Modellen für unterschiedliche Use Cases nutzen? Oder ist es eher so, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich nicht, bin ich schon auf Gemini oder was und dort
bleibe ich? Ja, ich meine, es kann natürlich bei mir ein bisschen Bias haben, aber die GPT-Familie hat einen gewaltigen Überhang.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, dass die GPT-Familie, also beim Microsoft gehosteten GPT-Modelle zu 100% alle Anforderungen an, alle rechtlichen Anforderungen an DSGVO, AI Act innerhalb vom EU Data Boundary erfüllen. Bei den anderen Modellen ist es teilweise variiert es noch, also die sind teilweise, sind die noch außerhalb gehostet etc. Was ich schon sehe, ist, dass sich Kunden irgendwie auf eine Familie einpendeln. Ja. Mhm. Also einer ist total auf GPT, was auch immer, die anderen sind total auf die Entropic-Modelle. Mhm. Finde ich spannend, weil gesagt, wenn man
dann. Weißt du, warum? Unkomplizierter zum Verwalten.
Keine Ahnung. Ja gut, Entropic ist ein europäisches, ist ein OpenAI aus den USA, Entropic europäisch, wobei es macht jetzt keinen Unterschied, weil die Modelle liegen bei Microsoft im EU Data Boundary. Mhm. Aber das ist ungefähr so, wenn mein SQL Server in der Ecke steht, ist er sicherer, ja, keine mhm. Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Es ist mir nur persönlich auch in den Tests aufgefallen, die Entropic-Modelle sind extrem gut in der Generierung von Code. Mhm. Das ist auch der Grund, warum der GitHub Copilot auf Cloud basiert, bei Default. Mhm. Und im Folgen von Instruktionen. Und wenn ich jetzt Agents mit Copilot Studio baue, die ja eine Art Workflow abarbeiten, dann ist das einfach, merkt man da einen Qualitätsgewinn.
Jetzt noch einmal, um das Ganze abzuschließen, Kundenprojekte, Lessons learned, Überraschungen steht da bei mir. Wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt nochmal mit deinem ersten Hackathon oder wie auch immer nochmal starten, was sind so die größten Überraschungen, Lessons learned, die du aus der Vergangenheit mitnimmst, wo du sagst, okay, das hätte ich mir so nicht gedacht, würde ich jetzt vielleicht, wenn der nächste Kunde kommt, anders machen oder anders drauf eingehen?
Ja, eine Überraschung war eigentlich, wie schnell, wie gesagt, eingangs gesagt, die Modelle sind nicht intelligente, sondern einfach statistische Verteilungs-, also Errechnung statistischer Verteilung, aber eine Überraschung ist schon, für welche Probleme die Modelle mittlerweile eingesetzt werden können. Und was mich überrascht, ist aktuell der Umstand, dass die Modelle mittlerweile Verhalten an den Tag legen, was man nicht erwartet hätte. Und sie können Dinge, die ihnen eigentlich gar nie beigebracht wurden. Also da gibt es Beispiele, GPT-Modelle, ich glaube es war GPT-3.5, was nur auf Text trainiert war, also nicht multimodal, war aus irgendeinem Grund in der Lage, auf die Anfrage, platziere den Schweif einer Kuh an der richtigen Stelle oder die Augen einer Kuh an der richtigen Stelle, ASCII-Zeichen eine Zeichnung zu machen, wo wirklich die Augen dann an der richtigen Stelle waren oder der Schweif an der richtigen Stelle. Also quasi ein visuelles Problem zu lösen, mhm. obwohl sie nicht mit Bilddaten trainiert wurden. Das ist eine extreme Überraschung. Ja. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, dass wir rausfinden, was diese Modelle, die ehrlich gesagt niemand mehr im Überblick hat, wie das Reasoning eigentlich von so Modellen wirklich funktioniert, was da noch rauskommt. Was sicher ein Aha war, ist, dass wir früher angefangen haben, einfach Modelle so mit lapidaren Prompts zu beschießen, hol mir die Infos. Da würde ich jetzt in Retrospektive sagen, die magische Formel ist wirklich, man muss der eigenen Sprache, sei es Deutsch oder Englisch, ziemlich mächtig sein und sehr präzise diesen Modellen beschreiben, was man tut, dann kommt da was Sinnvolles raus.
Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, wo geht's hin? Wenn du jetzt darauf zurückbringst, wie viel sich getan hat, also mir geht's immer so, ich komme teilweise gar nicht hinterher. Also Solutions werden eingespielt bei unseren Kunden, fragen uns nach Themen, die, wenn die Frage aufkommt, gibt es schon wieder eine neue Lösung, die gestern noch anders war. Das Thema überholt sich ständig. Es fällt mir zum Beispiel auch als Partnersicht schwer, immer am neuesten Stand zu sein, weil sich einfach im letzten Jahr schon so viel getan hat. Jetzt eine Doppelfrage. Wo siehst du aktuell noch Limits, was das Thema angeht? Natürlich im Business, Biz-Apps, Business-Solutions-Umfeld. Und was glaubst du, wird sich in die Richtung im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten tun?
Ja, also ich glaube generell, was wird sich tun? Ich glaube, wenn wir das jetzt ein bisschen zusammendampfen auf Business-Applikationen, ich glaube, was wir erwarten können, ist, dass das klassische Konzept der Business-Anwendung Also die CRM-Anwendung schaut so aus und die Customer-Service-Lösung und so weiter, das wird sich auflösen. Im Sinne von die UI wird sich, also ich erwarte, dass sich die UI grundlegend auflösen wird, sondern dass wir sagen, was wir brauchen. Ich brauche jetzt, was weiß ich, ich setze mich hin, ich bin ein Kundenbetreuer und muss jetzt Kundencalls abarbeiten. Und dass wir das, was wir jetzt gerade brauchen, präsentiert bekommen. Also es wird sich generell die Rolle der App oder der Applikation wird sich verändern. Diese statischen Applikationen für Anwendungsfälle und für Prozesse, denke ich, werden sich verändern in einer Art Oberfläche, die sich aus der Kommunikation mit einem Agentic AI-System ergibt. Also da würde ich ganz stark drauf setzen, sieht man ja auch, wenn man schaut, diese ganzen Vibe-Coding-Sachen und so weiter und Cloud-Code, was jetzt gekommen ist, also die Modelle sind halt mittlerweile einfach in der Lage, recht guten Code zu generieren und dynamisch auch auszuführen. Also da würde ich erwarten, dass einiges sich noch tut und verändert und dass wir uns da mit verändern müssen.
Ja, das ist, glaube ich, also gerade was User-Akzeptanz angeht, es sind unterschiedliche Generationen bei den Firmen am Werk. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wie bringt man die Leute dazu, dann ihre Arbeitsweise abzustimmen, wenn der Change so schnell passiert.
Ich sehe das auch bei uns im Unternehmen, also jetzt in verschiedenen Altersgruppen, jeden Tag kriege ich von Kollegen, die gerade im Traineeship sind, die da einfach ganz, unter Anführungszeichen, blank und neugierig reingehen, wieder irgendwelche Infos. Ah, ich habe das jetzt einfach im Copilot so und so gemacht, fix fertig, wo jemand anderer drei Excels und was weiß ich was aufmacht. Ja. Mhm. Also das würde ich erwarten, dass einfach auch diese Oberfläche verschwimmt.
Muss ich irgendwann gar kein Excel mehr aufmachen? So ein heimliches Bedürfnis, das ich habe.
Das ist ja so eine Hassliebe. Alle sagen, Excel ist so furchtbar und PowerPoint ist so furchtbar. Aber keiner kann da ohne leben. Also ich glaub.
Ja, außer in der Startup-Welt.
Bitte?
Wir sind ohne PowerPoint.
Das ist richtig, ja. Aber wenn einen Tag Excel ausfällt, dann würde die Welt wahrscheinlich einfach implodieren.
Ja, wobei wir sagen ja immer zu unseren Kunden, ihr wollt eigentlich...
Ja.
Warum wissen wir nicht alles? Wir haben aber 10 Excels. Warum habt ihr nicht alles Excel in Dynamics?
Und es gibt eine Excel-Weltmeisterschaft.
Ah ja. Bist du da dabei? Oder?
Nein.
Noch nicht?
Nein, habe ich auch nicht vor.
Ja, okay.
Die aktuellen Limits, ja. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass wir die Limits gar nicht kennen. Was ich vorher gesagt habe, ich glaube, selbst in den Organisationen, wo die unter Anführungszeichen Forschung für diese Large-Language-Modelle stattfindet, fehlt noch das Verständnis, was diese Modelle alles können. Und ich glaube auch, das ist ein Risiko natürlich. Ein Risiko, aber auch eine Chance. Und ich denke, dass wir diese Limits gar noch, wie gesagt, ich denke, dass wir die Limits noch nicht kennen.
Klingt ein bisschen spooky fast, wenn du das so
sagst. Klingt ein bisschen spooky. Ich glaube, die aktuellen Limits kommen eher daher, dass wir schlechte Datenquellen haben, dass wir kreative Aufgaben auf strukturierte Abfragesprachen oder sonst was zurückführen müssen und einfach schlechte Inputs bei den Modellen haben.
Ja. Ich war in Las Vegas übrigens, war ich in dieser Sphere, so wahnsinnig cool, und da war also hat ausgeschaut wie ein Mensch, ich weiß nicht, wie man das fachlich richtig nennt, und ich konnte den im Dialekt, also da war jemand, der hat Hindi gesprochen und ich, alle Fragen zu dieser Ausführung fragen, und der hat mich fokussiert und hat mir dann direkt geantwortet. Es war spooky, aber wahnsinnig cool, muss ich echt sagen. War richtig cool. Gut, abschließende Frage. Wenn du jetzt dran denkst, wir als Partner, wir reden immer mit unseren Kunden viel über Schulungen, man kommt aus der Excel-Welt, man kommt ins Biceps rein, in die Power-Plattform, wir haben viele Key-User-Admins, die wir Train-the-Trainer schulen und quasi, ja, also an das System anlernen, damit sie das dann intern entweder weitergeben oder halt an die Admins verteilen. Jetzt ist meine Frage, wenn ich jetzt jemand bin, Citizen Development, der sich gerade eingefunden hat, der viel gelernt hat von einem Partner wie der GoRelate, was glaubst du, wie wird sich diese Rolle ändern durch AI? Wie muss ich das Skillset von einem Admin ändern, um mit der AI Schritt halten zu können?
Ja, also ich glaube, dass man in diesen verschiedenen Rollen wegkommt von dem, dass man alles selber ausführt, Das heißt, ganz klassisch, dass ich alle, ich sage jetzt irgendwas von irgendeinem Terminal-Programm, alle Kommandos kenne und ausführe, sondern dass ich einem Modell entsprechend Anweisungen geben kann, das dann die Kommandos oder was auch immer die Aktionen generiert und dann überprüfen kann, ist das Ergebnis das richtige oder nicht. Und ich denke, das wird sich beim Admin genauso ändern wie beim Softwareentwickler, der mit GitHub Copilot Code generieren lässt und dann aber selber auch hoffentlich einschätzen kann, macht der Code das Richtige oder mache ich da irgendwelche Löcher auf, etc. Oder war das einfach gelogen, war das fantasiert? Ja, ist mir auch schon passiert. Also ich denke, die Rollen ändern sich so ähnlich wie zu der Zeit, wo sagen wir, die mehr Industrialisierung stattgefunden hat. Man hat weniger selbst mit den Händen gemacht und überwacht Maschinen, die das für einen machen. Und genau so ist wahrscheinlich jetzt auch wieder die Welle mit diesen Modellen etc.
Jetzt wirklich letzte Frage. Was gibst du einem Entwickler mit, der seit 20 Jahren eine .NET entwickelt, wie auch und sagt, na, das mit AI, das ist mir viel zu riskant, das greife ich nicht an.
Ja. Entweder in Vorüberziehung gehen, wenn es finanziell geht, oder Upskilling. Also ich denke, als Entwickler hat man das perfekte Skillset, um in das Upskilling reinzugehen. Was schwierig ist, ich denke, je technischer man ist und je näher man an der Softwareentwicklung ist, den eigentlichen Schritt zurückzumachen von der syntaktisch korrekten Sprache, C-Sharp, Python oder sonst was, hin zur natürlichen Sprache. Das heißt, das ist eigentlich der Skill, den ein Softwareentwickler braucht, den Schritt zurückzumachen, einem Modell in Deutsch, Englisch, was auch immer, eine Aufgabe so zu beschreiben, dass es dir so umsetzt, wie er sie das machen würde.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Das war's von meiner Seite. Ich sage vielen Dank, dass du heute da warst. Vielleicht nur kurz, hat dir irgendwas gefehlt, wo du sagst, die eine Frage, auf die warte ich schon die ganze Zeit. Nico, warum hast du die nicht gestellt? Du hast jetzt die Chance.
Jetzt habe ich die Chance
noch was
für
zu sagen.
Feedback.
Ja, Feedback machen wir später.
Nein, ich denke, es war sehr umfassend. Wir sind über viele Themen drüber gekommen, die zumindest mich im täglichen Arbeiten befassen. Und es war schön, auch mit dir im Dialog zu sehen, jetzt aus unseren Rollen, Hersteller, Partner, das Ganze anzugehen. Und ich hoffe, dass da Informationen rübergekommen sind, die jemandem Mehrwert bieten.
Super. Dann sage ich vielen Dank, Andi, dass du heute dabei warst, aus der Sicht von Microsoft Österreich uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast. Wenn man dich erreichen will, entweder direkt oder auch am besten über uns, gorillet.com, und wir nehmen dann den Andi da dazu, wo wir genau dürfen.
Also wir haben schon festgestellt, office@microsoft.com ist wahrscheinlich die schlechte Variante.
Einfach aber Microsoft findet, Österreich googeln, genau, und anrufen.
Oder LinkedIn.
Ja, genau. Super, ja. Dann danke dir noch einmal. Danke auch an euch, dass ihr heute dabei wart bei Insights on Air, dem Gorillet Podcast. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, und bis dahin immer neugierig bleiben und bis bald.